Deutschlandfunk, Europa heute.
Heute mit Andreas Neuler Mikrofon. Guten Morgen. Mehr Geld, mehr Verantwortung und mehr Bundeswehreinsätze, das sind die Forderungen der deutschen Verteidigungsministerin für die Zukunft. Was das für die EU bedeutet, besprechen wir gleich mit einem Politikwissenschaftler. Warum der Brexit den Rassismus in Großbritannien schürt, auch dazu gleich mehr. Und wir blicken auf eine sozialkritische Kunst. Der Flamenco in Spanien ist das Thema unserer großen Reportagereihe in dieser Woche. Es ist nicht so, dass die deutsche Regierung Hemmungen hätte, ihre Muskeln auf internationaler Bühne spielen zu lassen. In der Finanzkrise haben das die EU-Partner zu spüren bekommen. In der Sicherheitspolitik allerdings, da gibt es dieses Muskelspiel traditionell praktisch nicht. Das Land hat sich militärische Zurückhaltung auferlegt, als Lehre aus der Geschichte. Doch schon seit einigen Jahren machen führende Politiker die Bevölkerung immer mal wieder darauf aufmerksam, dass sich das ändern könnte. Dass Deutschland mehr Verantwortung in Konflikten übernehmen müsse. Der Bundespräsident formulierte das vielbeachtet 2014 auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Und in der vergangenen Woche sagte das auch die neue deutsche Verteidigungsministerin mit ihren Worten.
Ich bin aber überzeugt davon, dass wir in Europa gemeinsam von Sicherheit und Stabilität profitieren und deswegen auch die Lasten gemeinsam tragen müssen. Dazu gehört letztendlich auch die Bereitschaft, gemeinsam mit unseren Verbündeten und Partnern das Spektrum militärischer Mittel, wenn nötig, auszuschöpfen.
Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer bei einer Grundsatzrede in München vor wenigen Tagen. Ihre Vorgängerin im Amt ist mittlerweile designierte EU-Kommissionspräsidentin, Hüterin der europäischen Verträge also. Und auch Ursula von der Leyen fordert, dass Europa robuster auftreten müsse.
Softpower alleine reicht heute nicht mehr aus, wenn wir Europäer uns in der Welt behaupten wollen. Europa muss auch die Sprache der Macht lernen, so hat es der designierte Hohe Beauftragte formuliert.
Und so sagt es auch die designierte EU-Kommissionspräsidentin am Freitag in Berlin. Und genau in der deutschen Hauptstadt bin ich jetzt verbunden mit Christian Mölling von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, einer Denkfabrik. Herr Mölling, man reibt sich da ein wenig die Augen, gerade wenn ausgerechnet Politikerinnen aus Deutschland für eine robuste Sicherheitspolitik werben. Sind das aus Ihrer Sicht Zeichen eines großen politischen Wandels in Europa?
Ich denke, das sind als erstes mal Zeichen dafür, dass die Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer in Deutschland vehement versucht, eine Debatte anzustoßen, die ihre Vorgängerin von der Leyen auch versucht hat anzustoßen, die aber ein bisschen eingeschlafen ist. Spätestens seit den Wahlen 2017 ist das Thema Verteidigung eigentlich eher so eine Art Tabuthema wieder geworden in Deutschland. Und es ist interessant, dass Frau von der Leyen als Kommissionspräsidentin die deutsche Sprache wählt, um ihren Vortrag zu halten. Von daher ist das, glaube ich, auch ein ganz klares Signal in Richtung Berlin. Berlin wird gebraucht und Berlin ist in dieser Hinsicht immer noch, wie soll man sagen, ein zaghafter und manchmal nicht vorhandener Partner.
In der deutschen Öffentlichkeit wird die Debatte über robustere Sicherheitspolitik auch als Profilierung der Verteidigungsministerin für eine mögliche Kanzlerkandidatur wahrgenommen. Ist das auch die Interpretation im europäischen Ausland aus Ihrer Sicht?
Ich glaube, dass das interne Spiel, das zurzeit in Berlin gespielt wird, wird von wenigen nur wahrgenommen oder hier hoch eingerechnet. Ich glaube, dass was viel mehr eingerechnet wird, ist, dass Frau Kramp-Karrenbauer Aussagen macht und viele fragen sich, kann sie die Aussagen einhalten? Das ist das, worum es eigentlich geht. Da haben wir quasi wechselnde Personen im Rahmen der der Verteidigungs- und Außenminister. Wir haben aber immer das gleiche Problem, dass wir auf der einen Seite Statements haben und auf der anderen Seite dann nicht geliefert wird. Das heißt, da gibt es schon einen Eindruck, alle nehmen das, was Frau Kramp-Karrenbauer gesagt hat, wohlwollend zur Kenntnis, wirklich wohlwollend. Man muss aber, und das ist das, was sofort dahinter nachkommt, man muss aber liefern. Und darauf warten unsere Partner.
Stichwort liefern. Deutschlands wichtigster politischer Partner in Europa ist Frankreich. Präsident Macron war erst gestern Abend wieder zu Gesprächen in Berlin. Er könnte sich über die Perspektive einer militärischen Lastenteilung mit Deutschland freuen. Frau Kramp-Karrenbauer hat ja auch über den Einsatz in der Sahelzone gesprochen. Oder glauben die Franzosen erst gar nicht, dass am Ende den Worten auch Taten folgen könnten?
Also gerade Frankreich ist gegenüber Deutschland skeptisch. Macron hat das mehrfach deutlich gemacht, wobei auch das eine normale Erscheinung ist. Jeder französische Präsident ist am Anfang seiner Präsidentschaft in großer Liebe zu Deutschland und zu Berlin und merkt dann danach, wie schwierig eigentlich Politik in Deutschland und in Berlin ist im Vergleich zur französischen Politik. Ich glaube, dass Frankreich immer wieder zurückkehrt nach Berlin und sagt, wir müssen aber mehr tun. Der wesentliche Unterschied ist allerdings, dass das, was Frau Kramp-Karrenbauer im Wesentlichen vorstellt, eigentlich mehr Richtung Osten und Richtung Russland bezogen ist. Und Macron in seinem Text, den er letzte Woche über den Economist verbreiten lassen, sich sehr viel mehr Richtung Süden wendet. Auch das ist eine klassische Auseinandersetzung zwischen Berlin und Paris. Wo liegt denn eigentlich der Schwerpunkt der Aktivitäten? Und ich glaube, darüber wird es in den nächsten Wochen noch viel Diskussionen geben, weil Frankreich hier ja mehrere Tabus quasi gebrochen hat für Deutschland.
Sie haben das Interview erwähnt, parallel zur Debatte der Deutschen über eine größere sicherheitspolitische, über ein größeres sicherheitspolitisches Engagement hat der französische Präsident in einem Interview die NATO als hirntot bezeichnet, heftige Kritik geübt und damit wiederum heftige Widerworte aus Berlin provoziert. Wie soll das gehen mit mehr Lastenteilung in Europa und mehr Lastenteilung mit Frankreich, wenn man sich noch nicht einmal über den Zustand der NATO einig ist?
Also ich glaube, dass man bei der Macron-Rede sehen muss, dass Macron tatsächlich mehr Handlungsfähigkeit für Europa haben möchte, weil man den USA misstraut. Und die deutsche Debatte ist eher eine Debatte um die Frage, in welchem institutionellen Rahmen bewegen wir uns denn? Das heißt, da geht es gar nicht so sehr um die Handlungsfähigkeit, sondern wer sind unsere Partner? Das ist ein wichtiger Unterschied in den beiden Bereichen. Wir kämpfen in Deutschland erst noch darum, tatsächlich handlungsfähiger zu werden oder ich sag mal die politische Legitimität und Glaubwürdigkeit dafür zu bekommen, innenpolitisch, dass wir handlungsfähiger werden müssen. Da ist Frankreichs Präsident zurzeit nicht. Ich glaube, man muss seine Rede vor allen Dingen einordnen als den Versuch, in Europa eine Debatte loszutreten über die Zukunft der Sicherheit und Verteidigung in Europa. Und das muss man sehen kurz vor dem NATO-Gipfel. Wir haben im nächsten Dezember, Anfang Dezember, einen großen NATO-Gipfel. Und ich denke, Macron versucht einfach gerade eine Spannung aufzubauen, um die Diskussion zu diesem Gipfel hinzuführen.
Einschätzungen waren das von Christian Mölling. Er ist Politikwissenschaftler bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik in Berlin. Besten Dank. Für die Wahlforscher gelten sie als unsicherste Wahlen seit Jahrzehnten, die Unterhauswahlen am 12. Dezember in Großbritannien. Alles scheint möglich. Nur die durch den Brexit forcierte Spaltung der Bevölkerung, da sind sich alle einig, wird noch lange nachwirken. Im Wahlkampf ist das Klima jedenfalls vergiftet, auch dort, wo das Remain- oder das Leave-Lager mit großem Abstand dominiert haben. Stoke-on-Trent in den Midlands zum Beispiel. In der von der Deindustrialisierung gebeutelten Stadt gab es 2016 eine Zweidrittelmehrheit für den Brexit und in den Jahren danach den Aufstieg von Hass und Hetze. So sehen es jedenfalls viele Migranten in der klassischen Arbeiterstadt, die Christoph Heinzle besucht hat.
Niedergang der Industrie, hohe Arbeitslosigkeit, Armut, soziale Probleme. Die Folgen sind in der Großstadt Stoke-on-Trent zwischen Birmingham und Manchester deutlich zu sehen. Sichtbar auch der hohe Anteil von Migranten. Vor allem Menschen mit pakistanischem Hintergrund trifft man hier im Stadtteil Shelton. Aber auch Europäer. Seit in Stoke knapp 70% für den Austritt Großbritanniens aus der EU gestimmt haben, ist das Klima für sie rauer geworden, erzählt der Portugiese Rui, der gerade seine Tochter aus dem Kindergarten abholt.
The ones that really want the Brexit.
Die Brexit-Befürworter schikanieren Ausländer, deshalb wollen sie den Brexit ja. Das Referendum basierte auf der Lüge, nach dem Brexit wäre man die Ausländer los und niemand würde mehr kommen. Das schlägt sich auch in Statistiken nieder. Hasskriminalität und dabei vor allem rassistische Attacken haben in Stoke-on-Trent seit der Volksabstimmung stark zugenommen. Oft sind es Pöbeleien, manchmal aber auch tätliche Angriffe. Simon Harris leitet das Bürgerberatungsbüro in Stoke und stellte fest, dass sich die Zahl der Hate Crimes in wichtigen Phasen der Brexit-Debatte vervierfacht hat. Die Leute fühlen sich wegen des Tons der öffentlichen Diskussion darin bestärkt, ihren Hass zu äußern. Politiker müssen vorsichtig bei ihrer Wortwahl sein. Oft waren sie ziemlich zynisch und haben Unruhe verursacht. Die Dunkelziffer ist hoch. Betroffenen fällt es oft schwer, Vorfälle zu melden und erst recht öffentlich darüber zu sprechen. Der BBC erzählte Editha Kastelik aus der Nähe von Birmingham: Meine Freunde und ich müssen uns oft anhören, ihr nehmt uns die Jobs weg, geht zurück nach Polen, besonders nach dem Brexit-Referendum. Jazia Nasrins Angreifer warfen sogar einen Stein nach ihr, beschimpften sie als Paki und forderten sie auf, Großbritannien zu verlassen. Sie sei hier nicht willkommen. Dann fuhren sie weg, so Nasrin, ich hatte wirklich Angst.
They shouted some names, Paki, you're not welcome here, you should go home. And they drove off. I was really frightened.
Und längst geht es nicht mehr nur gegen Ausländer und Migranten. Auch Angriffe etwa auf Homosexuelle hätten zugenommen, berichtet die Wissenschaftlerin Kate Ferguson. Wenn Gewalt gegen eine Gruppe zunimmt, dann nimmt auch Gewalt gegen andere Gruppen zu, sagt sie.
When violence against one group increases, so too does violence against other groups.
Durch die britische Gesellschaft geht ein Riss, der nicht so leicht zu kitten ist, meint Bürgerberater Harris. Wir müssen mit den verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen arbeiten und verdeutlichen, dass es mehr Gemeinsamkeiten als Trennendes gibt. Und die Menschen müssen sich wieder sicherer fühlen, zuversichtlicher mit Blick auf ihre Zukunft. Dann bräuchten sie weniger ein Ventil, um Frust, Wut und Angst abzulassen. Zerstört sei der Zusammenhalt der Gesellschaft schnell. Der Aufbau dauere viel länger, sagt Kate Ferguson von der Organisation Protection Approaches. Selbst wenn die Neuwahl im Dezember eine Lösung für den Brexit brächte, könnte der Hass ihrer Meinung nach noch zunehmen.
So irrespective of the outcome, there will be a large minority.
Egal wie es ausgeht, wird eine große Minderheit das Gefühl haben, dass ihre Identität betroffen ist. Wir haben also noch einige schwere Jahre vor uns.
Wie der Brexit das Klima vergiftet, eine Reportage war das von Christoph Heinzle. Tänzerinnen mit wehenden Röcken, begleitet von gut gelaunten Gitarristen. Das ist der Flamenco, den die spanische Tourismusindustrie seit Jahrzehnten präsentiert. Dessen Ursprung liegt aber in Andalusiens Armenvierteln. Somit ist der Flamenco auch eine sozialkritische Kunst. Wir wollen in dieser Woche diese spanische Kunstform und ihre sozialen und politischen Hintergründe in mehreren Reportagen beleuchten. Für den Anfang hat sich unser Autor Hans-Günther Kellner mit dem Flamenco-Kritiker Alfredo Grimaldos getroffen.
Rosalía, sie ist der große internationale Star aus Spanien. Juan, der Kneipenwirt vom Alambique in Madrid, hat ihre CD aufgelegt. Oft macht er das nicht, denn die Mischung aus Popmusik und Flamenco gefällt nicht jedem. Auch Juans Gast Alfredo nicht.
Das hat doch nichts mit Flamenco zu tun.
Ich weiß, du hast recht, aber sie gefällt mir.
Na gut, dann gefällt dir eben diese Zirkustänzerin.
Als sie bei der Filmpreisverleihung aufgetreten ist, waren die ganzen alten Kameraden hier.
Alle, die nichts von Flamenco verstehen.
So könnten sich Juan und Alfredo lange streiten. Sie sind alte Freunde, Kameraden, betonen sie, denn sie gehörten während der Franco-Diktatur derselben Widerstandsgruppe an. Später machte Juan seine Kneipe auf. Alfredo Grimaldos wurde Journalist, war zuletzt Flamenco-Kritiker für die Tageszeitung El Mundo.
Mein Vater war Kommunist. Er war im Bürgerkrieg Elitesoldat, verteidigte die Demokratische Republik. Nachdem Franco den Krieg gewonnen hatte, überlebte mein Vater zwei Hinrichtungen. Er stellte sich tot. Später kam er in ein Arbeitslager. Ich erbte von ihm alles, die Kultur Madrids, die Kultur der Linken, den Flamenco. Zu Hause lief eigentlich immer Flamenco.
Con la niña de fuego todos los días.
Und so ist es bei ihm auch noch heute, erzählt der 64-Jährige. Er bestellt sich einen Whisky mit Eis und fährt sich mit der Hand durch den grauen Dreitagebart. Konzerte kann er kaum noch besuchen, weil er Probleme mit den Knien hat. Und so schwelgt er in Erinnerungen an berühmte Künstler, die er alle persönlich kennt. Etwa Alfonso Núñez, besser bekannt als Rancapino.
Rancapino ist eine faszinierende, eine großartige und liebenswürdige Persönlichkeit. Heute geht es ihm nicht mehr so gut, aber er war ein großartiger Cantaor.
Flamenco-Anhänger legen großen Wert auf die korrekte Terminologie. Sie sagen nie Cantante, also Sänger, sondern immer Cantaor.
Er war ein Freund des berühmten Cantaor Camarón, wuchs in absoluter Armut auf, sang in Kneipen in Chiclana, seinem Geburtsort bei Cádiz, barfuß und ohne Hemd. Er sagte mir, die Wirte hätten ihn manchmal rausgeschmissen, wie eine Katze. Es gibt von ihm einen berühmten Satz: Flamenco singt man mit Rechtschreibfehlern. Soll heißen, Flamenco ist keine Frage von Schulen und Akademien. Man muss ihn fühlen.
Alfredo Grimaldos hat sein Wissen über den Flamenco, die vielen Stunden mit den großen Figuren, in einem Buch zusammengefasst. Der Titel: Die soziale Geschichte des Flamenco.
Der Flamenco entstand aus einer Mischung unterschiedlicher musikalischer Kulturen in Andalusien. Und die Gitanos verleihen ihm ihre eigene, besondere Persönlichkeit.
Gitanos, das sind die andalusischen Roma, die den Flamenco entscheidend geprägt haben.
Gleichzeitig kommen andere Sänger hinzu, die keine Gitanos sind. Sie passen ihre traditionellen Gesänge dem Flamenco an. Aber die wichtigsten Spielarten des Flamenco haben die Gitanos erschaffen. Die Soleá, die Seguiría, den Tientos, den Tangos.
Nennt Alfredo nur ein paar der vielen sogenannten Palos des Flamenco, die Stilrichtungen und Rhythmen.
Der Flamenco kommt aus dem Volk. Das ist keine Kultur der Aristokratie, sondern der Arbeiterviertel der Städte. Da ist die Martinete, die Tonà, das sind die Palos aus den Hammerschmieden oder die Tarantos, Gesänge der Minenarbeiter aus Linares, Cartagena oder Murcia. Der beste Cantaor dieser Palos war bei weitem El Camarón.
Von Camarón de la Isla hängen viele Fotos in der Kneipe. Auch noch heute, fast 30 Jahre nach seinem Tod, ist er ein Mythos. Zahlreiche Platten spielt er gemeinsam mit den Gitarristen Paco de Lucía und Tomatito ein. Auch elektrische Keyboards und Synthesizer kamen zum Einsatz. Diese Aufnahmen galten als wegweisend, wurden von vielen Flamenco-Anhängern aber auch kritisiert. Sie verwässerten den puren Flamenco, hieß es. Journalist Alfredo schließt sich der Kritik nicht an. Aber seine große Verehrung gilt einem anderen Cantaor.
Bei uns im Viertel, in Ventas, gab es viele Flamenco-Kneipen. Dort lernte ich mit 19 Jahren den Cantaor Pepe Menese kennen. Wir wurden Freunde. So begann ich schon sehr früh, über Flamenco zu schreiben.
Und Menese traf den Nerv der politischen Jugend Ende der 1960er Jahre, die von einem freien und sozialen Spanien träumte.
Menese begann schon mit 20 Jahren, Texte seines Freundes Francisco Moreno Galván zu singen. Das waren sehr politische Texte. 1968 vertonte Menese das Stück Romance de Juan García. Es handelt von all den Menschen, die die Faschisten hingerichtet und in den Straßengräben verscharrt haben.
Tradition Flamenco, das war der Auftakt unserer Reportagereihe aus Spanien von Hans-Günther Kellner. Morgen geht es dann an dieser Stelle um die internationalen Einflüsse auf den Flamenco. Tag für Tag mit Gerald Bayroth und unter anderem dem Thema Fake News in der Bibel. Am Mikrofon bis hierhin war Andreas Noll. Kommen Sie gut durch den Tag.